MDR aktuell.
Es sind noch 12 Tage bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Also keine 2 Wochen für die Parteien, um Wählerinnen und Wähler zu überzeugen oder vielleicht sogar umzustimmen. Aber was kann man da jetzt strategisch noch ausrichten, um am 6. September eine möglichst große Zahl vor dem Prozentzeichen zu sehen? Wir fragen nach bei Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Reuschenbach von der Uni Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Böttcher.
Ja, was ist denn in knapp 2 Wochen noch möglich, gerade weil ja etwa jeder oder jede 10. noch unentschlossen ist?
Ja, im Grunde, Sie sagen es schon, es ist eine ganze Menge möglich. Also wir wissen tatsächlich aus der Wahlforschung, dass viele Menschen ihre Wahlentscheidung erst sehr kurz vor dem Wahltag treffen. Wir wissen auch, dass das, was wir Parteibindungen nennen, in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Also dass Menschen sich nicht mehr so sicher an eine Partei gebunden fühlen. Und das erhöht natürlich die Möglichkeit, dass sie vielleicht wechselbereit sind zu anderen Parteien. Und wir wissen auch, dass ganz viele Menschen, was jetzt in Sachsen-Anhalt tatsächlich nicht so wahrscheinlich ist, also die Zahl wird nicht so groß sein, erst kurz vor der Wahl überhaupt wahrnehmen, dass Wahl ist. Ne? Also wenn die Wahlbenachrichtigung in den Briefkasten flattert zum Beispiel. Und das ist natürlich dann auch die Gelegenheit für die Parteien zu sagen, jetzt muss man nochmal alles in die Waagschale werfen, weil tatsächlich in dieser Zeit ganz viele Menschen ihre Wahlentscheidung erst treffen.
Sie sprechen es an, in die Waagschale werfen. Was heißt denn das? Geht man da jetzt lieber auf Nummer sicher oder hebt man sich für diese letzten Tage noch so einen Ass auf, dass man irgendwann mal in den Ärmel gepackt hat?
Also ganz typisch ist natürlich, dass Parteien versuchen, ihre Stammwählerinnen und Stammwähler zu mobilisieren, also von die Menschen, von denen sie ziemlich sicher sind, dass sie von denen auch gewählt werden. Seltener versucht man es mit Experimenten, also nochmal dahin zu gehen, wo man vielleicht typischerweise gar nicht gewählt wird. Aber jetzt haben wir natürlich eine besondere Situation in Sachsen-Anhalt mit der potenziellen absoluten Mehrheit, die die AfD erringen könnte und natürlich der Tatsache, dass diese Wahl ganz sicher an der 5%-Hürde entschieden wird. Das haben wir auch nicht jedes Mal, wenn Landtagswahlen stattfinden. Insofern werden gerade die kleinen Parteien, also SPD, Grüne, FDP, BSW, alle, die um die 5%-Hürde herumtanzen, momentan in den Umfragen, natürlich nochmal ganz besonders versuchen, unentschlossene Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu erreichen, weil es eben nicht nur darum gehen kann, den anderen Parteien etwas wegzunehmen, weil dann verteilt es sich ja schließlich nur anders, sondern es muss eben darum gehen, so gesehen den Kuchen der Stimmen zu vergrößern. Und das ist für die jetzt auf jeden Fall nochmal eine ganz besondere Aufgabe.
Bei den Zahlen, die Sie nennen, handelt es sich ja um Prognosen. Als Politikwissenschaftlerin, haben Sie denn Beispiele, bei denen eben diese Prognosen so gar nicht am Ende mit den Wahlergebnissen übereinstimmten?
Naja, so gar nicht ist immer relativ, also so völlig daneben liegen die Demoskopen tatsächlich nicht so häufig. Man kann natürlich gleich in Sachsen-Anhalt bleiben und an die Wahl 2021, an die letzte Landtagswahl zurückdenken, wo tatsächlich die Umfragen ein viel knapperes Rennen vorhergesagt haben im Vorfeld zwischen damals auch CDU und AfD, als es schlussendlich ausging. Und dann hat am Ende die CDU ja die Wahl sehr deutlich doch nochmal für sich entscheiden können. Aber was wir natürlich immer haben, wenn es um Umfragen vor den Wahlen geht, sind 2 Dinge, nämlich zum einen eine Fehlertoleranz, also dass so eine Umfrage natürlich nie genau in den Prozenten ist, sondern immer einen gewissen Korridor hat, in dem sie sich bewegt. Und das ist eben gerade, wenn es um die 5%-Hürde geht, total wichtig, weil die ja genau das sozusagen ausmacht, nämlich kommt man rein oder kommt man nicht rein. Und wir haben sogenannte soziale Erwünschtheiten, also dass Menschen in solchen Befragungen andere Parteien nennen als die, die sie tatsächlich wählen, weil sie glauben, dass das sozusagen eher das ist, was gehört werden will und man sich dann keinen Fragen aussetzen muss. Das heißt schlussendlich, alle diese Umfragen haben immer bis zum Wahltag hin eine Restunsicherheit und dessen sollten wir, aber auch die Parteien uns immer bewusst sein.
Die AfD macht ja vor allem in den sozialen Medien viel Werbung für sich, holt jüngere Leute damit ab. Haben aus Ihrer Sicht Parteien wie die CDU, SPD, Linke, Grüne, FDP und das BSW auf diesem Gebiet aufgeholt?
Also ganz generell, auch wenn wir uns die Bundespolitik anschauen, würde ich sagen, ja, da passiert unglaublich viel in den letzten Jahren. Aber der Vorteil oder der Vorsprung der AfD, dadurch, dass sie tatsächlich seit Beginn an im Grunde nahezu ihrer Parteigründung dieses Feld sehr stark bespielt hat, der ist weiterhin da. Und er wird auch von den Algorithmen der Plattformen begünstigt, weil eben reißerische, skandalisierende und empörende Inhalte von diesen Plattformen bevorteilt werden. Und deswegen deswegen ist es auch wenig überraschend, dass wir sehen, dass die zweite Partei, die dort am ehesten Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, die Linke ist. Also im Grunde die im Parteienspektrum sozusagen Gegenspielerin der AfD auf der anderen Seite des Parteienspektrums, die zum Beispiel in Berlin, wo ja auch gewählt wird, sehr stark momentan auch über Social-Media-Kampagnen Menschen bewegen kann. Und für die Parteien der Mitte, die also eher auf ausgleichende Inhalte, auf Kompromisse, nicht auf so absolute Positionen setzen, ist da zwar was drin, auch das können wir nachweisen in der Forschung, aber es ist für sie schwerer. Und ich würde auch sagen, letztlich sehen wir, sie tun sich auch schwerer dort.
Abschließende Frage, Social Media ja das eine, aber klassische Berichterstattung das andere. Wie wichtig sind denn journalistische Angebote für Wählerinnen und Wähler, wenn zum Beispiel unkritische Podcasts mehr Reichweite generieren?
Ja, das ist ein ganz großes Problem, eine große Herausforderung auch für die Informiertheit inzwischen, und es wird sicherlich in der Zukunft noch mehr werden. Wir wissen, dass generell Berichterstattung die Frage, wie Menschen Wahlkämpfe wahrnehmen, total beeinflusst. Ich will nur ein Beispiel nennen, sowas wie TV-Duelle können wir sehr schön aus der Forschung zeigen, wie viele Menschen das als Informationsquelle nutzen, um sich vor den Wahlen für ihre Wahlentscheidungen nochmal Informationen zu holen. Und wenn sich jetzt da was verschiebt, dann ist natürlich die Frage, wie kuratiert kann sowas sein? Und kuratiert heißt natürlich nicht an der Stelle sozusagen, wer wird da irgendwie befragt oder nicht gefragt, sondern wie wird gefragt? Also wie kritisch wird nachgefragt? Werden alle gleichermaßen in die Mangel genommen? Und geht es wirklich auch um ihre Inhalte? Denn am Ende, und gerade für Sachsen-Anhalt, darüber reden wir ja, geht es ja darum, dass für Sachsen-Anhalt gewählt wird. Nicht für die Bundespolitik, nicht was ich zu Themen, die im Grunde nur in der Bundespolitik entschieden werden. Und das müssten im Idealfall solche Angebote, solche Podcasts auch leisten können. Ich glaube, wir werden da in den nächsten Jahren eine große Debatte darüber bekommen, was ist eigentlich journalistische Berichterstattung und was nicht.
Die Einschätzungen von Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Reuschenbach. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.